Wir wünschen euch Kindern auch Gottes Segen in eurer Stunde. Reinhard hat uns heute Morgen schon aufgezeigt, was so alles in uns Menschen steckt. Und er hat betont, wie wichtig die Beziehung zu ihm ist, zu unserem Herrn Jesus. Hat Harald gepredigt und der hat betont in seiner Predigt, dass zu dieser Beziehung, dass da Kommunikation gehört. Er hat herausgestellt, wie wichtig es ist, dass wir beten und hat uns ermutigt zu beten. Und das Wichtigste daraus, was ich mitgenommen habe, das ist, dass das Gebet das ganz normale Mittel ist, in dem sich diese Beziehung zu Gott ausdrückt, unsere Beziehung zu Gott. Es gibt keine Beziehung, in der nicht geredet wird. Und das ist in unserer Beziehung zu Gott auch so. Gebet ist für uns Christen nicht in erster Linie Pflicht, sondern ein Privileg. Wir dürfen beten. Es ist ein besonderer Akt seiner Gnade, dass wir mit unseren Anliegen zu ihm kommen dürfen. Zu ihm, der der Schöpfer aller Dinge ist, der alles gemacht hat. Zu ihm dürfen wir kommen. Er, der Sterne und Galaxien geschaffen hat, hat ein offenes Ohr für uns, für deine und meine Anliegen, weil er diese Beziehung zu uns will. Das ist im Grunde genommen ein atemberaubender Gedanke. Aber wie sollen wir das dann machen? Wie sollen wir beten? Welches ist die richtige Art, unserem Gott zu begegnen? Das ist sicher eine Frage, die die Veteranen unter uns vielleicht heute nicht mehr so stark beschäftigen wird. Aber ich denke doch, dass einige da sind, die sich vielleicht noch nie mit dieser Frage auseinandergesetzt haben. Und da ist es, denke ich, schon gut, wenn wir uns darüber ein paar Gedanken machen. Was ist Gottes Wunschvorstellung für unser Gebet? Wie soll unser Gebet aussehen? Als ich noch ein ziemlich kleiner Junge war, da habe ich mir über solche Dinge schon Gedanken gemacht. Da habe ich mich damit durchaus beschäftigt. Eine kurze Zeit lang habe ich mir die Frage gestellt, ob Gott wohl Deutsch spricht. Dann ist mir aber doch ziemlich schnell klar geworden, dass der, der die Welt geschaffen hat, wohl sicher auch alle Sprachen spricht, die es darin gibt. Aber kann man dem König der Könige zum Beispiel im breiten Dialekt begegnen? Oder müssen wir bei Gott so eine Art Hofsprache lernen? Eine Amtssprache zumindest. Immerhin hören sich manche Gebete so an. Vielleicht lacht der eine oder andere über solche Naivität, die ich als Kind hatte und über die ich aber tatsächlich nachgedacht habe. Andererseits, so weit sind wir auch heute davon nicht entfernt. Denn auch heute machen wir uns Gedanken über Haltungen und Gebetsformen. Es wird darüber nachgedacht und mancherorts sogar darüber gestritten, welches nun die richtige Haltung wäre. Ob wir besser knien oder sitzen oder stehen sollten, ob wir die Hände falten oder doch lieber erheben sollten. Für mich wohnt diesen Gedanken die gleiche Naivität inne, die ich damals in meinem kindlichen Denken hatte. Natürlich muss jeder für sich selbst die Frage klären, wie er denn nun vor Gott hintreten will, denn irgendwie müssen wir ja vor Gott hintreten. Aber ich denke, dass es Gott doch, da bin ich eigentlich ziemlich sicher, dass es Gott ziemlich egal ist, mit welcher körperlichen Haltung wir zu ihm kommen. Er sieht auf die Haltung unseres Herzens. Und das sind nun Dinge, die mich auch heute noch beschäftigen. In welcher Herzenshaltung soll ich meinem Gott begegnen? Ist diese Herzenshaltung immer so, dass Gott sich darüber freut, dass er meine Gebete gerne hört? Es gibt ja auch Herzenshaltungen, die Gottes Angesicht vor uns abwenden, verschließen. Jakobus berichtet uns davon. Ich möchte da mal eine kurze Stelle vorlesen in Jakobus 4. Da heißt es, ihr seid begierig und erlangt's nicht. Ihr mordet und neidet und gewinnt nichts. Ihr streitet und kämpft und habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr in übler Absicht bittet, nämlich damit ihr es für eure Gelüste vergeuden könnt. Wir müssen dem wohl entnehmen, und so viel können wir schon festhalten, dass wir mit selbstsüchtigen und egoistischen Motiven bei Gott kein Gehör finden werden. Gerade weil Gott uns liebt, kann er uns diese Motive nicht durchgehen lassen. Auch Petrus sieht das so, allerdings noch ein bisschen allgemeiner. Petrus ermahnt die Gemeinde zur Demut und als Begründung gibt er an, denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Und dann weiter, so demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Zuerst muss also die Haltung stimmen. Und dann, wenn die Haltung stimmt, dann ermutigt er uns, unsere Sorge auf unseren Herrn zu werfen. Das heißt, für alles, was uns irgendwie Sorge bereitet, und sei es auch noch so geringfügig, dürfen wir ihn bitten. Denn Gott sorgt für uns. Diese Aussage des Petrus wirft ein ganz grundlegendes Licht auf das, was Beten ausmacht. Es ist das Inanspruchnehmen der Fürsorge Gottes. Das ist Beten. Gott hat sich darauf eingerichtet, für seine Kinder zu sorgen, und es gibt nichts, was er lieber täte als das. Wir dürfen, ja wir sollen, das annehmen und zu ihm kommen. Es versteht sich von selbst, dass wir dann nicht wie die Herren der Welt auftreten können. Wir sind die, die den Mangel haben. Wir sind die, die Hilfe brauchen. Und das muss sich auch in der Art, wie wir beten, wie wir vor Gott hintreten, ausdrücken. Das muss da auch zum Ausdruck kommen. Das ist eines der Grundprinzipien für unser Gebet. Wenn wir Gott bitten, dann wenden wir uns zu ihm, an ihn als Hilfebedürftige. Unsere Hilfsbedürftigkeit, oder sollte ich besser sagen, unsere Hilflosigkeit zu erkennen, das ist ein Prozess, der zum geistlichen Wachstum gehört. Bevor ich meinem Leben Jesus unterstellt habe, war ich noch davon überzeugt, dass ich doch ziemlich viel aus eigenem Vermögen fertigbringen würde. Und wenn mal etwas gut geklappt hat, habe ich das meinen eigenen Fähigkeiten zugeschrieben, ohne mir tiefere Gedanken darüber zu machen, ob das auch wirklich so ist. Inzwischen habe ich aber nach zum Teil auch leidvollen Erfahrungen erkannt, dass ohne Gottes Hilfe gar nichts geht. Nicht einen einzigen geraden Gedanken würden wir auf die Reihe bringen, wenn Gott seinen Daumen nach unten senken würde. Aber Gott sei Dank ist Gott nicht so. Das ist nicht seine Art. Sondern er ist immer in Bereitschaft für uns da zu sein. Immer wenn wir kommen, hat er offene Ohren für uns, ist er da. Und so gesehen ist es auch gar nicht schlimm, wenn wir völlig von ihm abhängig machen. Und wenn wir bei allem, was wir tun, von ihm abhängig sind und seine Hilfe brauchen. Er sorgt für uns, das ist seine Art. Und es ist an uns, das zu erkennen und anzuerkennen. Und dann dürfen wir als die hilfebedürftigen Kinder demütig unsere Anliegen vor Gott bringen und uns an ihn wenden. Er kümmert sich darum, darauf dürfen wir uns verlassen. Ich bin bei einem weiteren Grundprinzip für Gebet. Wir dürfen uns auf ihn verlassen. Das heißt, wir dürfen ihm in allem vertrauen. Vertrauen ist die Grundlage unseres Gebetslebens schlichthin, unseres Glaubenslebens schlichthin. Glauben heißt Gott vertrauen. Wenn wir also uns mit unseren Gebetsanliegen an ihn wenden, wenn wir so an ihn herantreten, dann natürlich im Glauben. Im Glauben wenden wir uns vertrauensvoll an Gott. Sich als Hilfebedürftiger an Gott zu wenden, obwohl wir kein Vertrauen zu ihm haben, das wäre ja völliger Unsinn. Ganz selbstverständlich wendet sich jemand, der Hilfe braucht, immer zuerst an den, dem er auch am meisten vertraut. Und vielleicht ist gerade das der Knackpunkt. Vielleicht ist genau das der Grund, warum unter Christen so manches Gebet nicht gesprochen wird und so manches Anliegen gar nicht oder nur halbherzig vor Gott gebracht wird. Vielleicht haben wir einfach zu wenig Vertrauen in Gott. Aber es bleibt dabei, von Gott Hilfe zu erwarten, macht nur Sinn, wenn man ihm auch vertraut, wenn man ihm glaubt. Nun kann man dieses Vertrauen nicht einfach verordnen. Vertrauen muss wachsen und das braucht Zeit. Das gilt allgemein für Vertrauen, das gilt auch für unser Vertrauen in Gott. Vertrauen zwischen zwei Personen wächst andererseits aber nur durch Umgang miteinander. Wenn wir also keinen Umgang mit Gott haben, dann kann auch kein Vertrauen zu ihm wachsen. Hier hängt alles voneinander ab. Unsere Bereitschaft, Gott in unser Leben hineinzulassen, unsere Beschäftigung mit seinem Wort, unser Gebetsleben, unsere Bereitschaft, Gott zu gehorchen und auch unsere Bereitschaft zur Umkehr, wenn wir mal nicht gehorcht haben. Das sind die Faktoren, die wir mit unserem Willen beeinflussen können. Und es ist gleichzeitig der Nährboden, auf dem Glaube wachsen kann. Wenn wir auf dieser Grundlage bereit sind, den Weg mit Jesus zu gehen, dann wird auch unser Glaube wachsen. Aber eine Abkürzung auf diesem Weg gibt es nicht. So direkt, ganz ohne vorheriges Wachstum, können wir nicht einfach unseren Glauben pushen oder irgendwas irgendwie beeinflussen. Das Maß unseres Vertrauens zu Gott hängt von dem ab, wie wir schon gewachsen sind. Was bedeutet das für unser Gebet? Jesus ermutigt seine Jünger und damit auch uns, und alles, was ihr bittet im Gebet, wenn ihr nur glaubt, so werdet ihr es empfangen. Wenn ihr nur glaubt. Jesus nennt also den Glauben als Garant dafür, dass Gott unser Gebet erhört. Und weil viele Beter das wissen, versuchen sie in ihren Gebeten irgendwie so etwas wie Glauben mit der Brechstange noch zu produzieren. Wir können Gott aber keinen Glauben vorgaukeln, der nicht da ist. Wir können allerdings uns heute dafür entscheiden, die Dinge, die diese Beziehung zu ihm ausmachen, das, was ich gerade als Nährboden für unseren Glauben bezeichnet habe, diese zu beherzigen, damit wir darin wachsen. Wenn wir mit unserem Anteil an der Beziehung zum Herrn treu sind, dann werden wir bei der nächsten Herausforderung unseres Glaubens auch gereift sein. Dann werden wir wirklich Glauben haben, und zwar ungeheuchelten Glauben, und können Gott bitten. Und wenn das so ist, dann haben wir sein Versprechen, dass er uns hört. Nun sagt vielleicht jemand unter uns, die Trauben hängen mir aber zu hoch. Da komme ich nie dran. Zumal Jesus ja so weit geht und verspricht, dass bei entsprechendem Glauben wir sogar Berge versetzen können. Wer außer Jesus selbst hat denn solchen Glauben? Die damaligen Jünger jedenfalls auch nicht. Aber Gott sei Dank hat Jesus noch weitere Hinweise gegeben, wie wir erhörlich beten können. Zwar wird es nie ganz ohne Glauben gehen, denn ohne Glauben ist unmöglich, Gott zu gefallen, sagt sein Wort. Aber vielleicht ist da ja doch eine Möglichkeit, dass unser halbes Senfkorn an Glauben, was wir vielleicht einbringen können, mit einem ganzen Senfkorn würden wir ja schon Berge versetzen, aber vielleicht ein halbes mag da sein, dass das ausreicht. Und so lese ich auch die Stelle, den Gedanken, den ich jetzt bringen möchte. Wenn wir nämlich Gott, den Vater, bitten, dann dürfen wir in Jesu Namen bitten. In Jesu Namen zu ihm kommen. Was das im Einzelnen bedeutet, das möchte ich gleich beleuchten. Ich möchte zuerst eine Stelle vorlesen, die diesen Zusammenhang uns vorstellt. In Johannes 16, ab Vers 24, da hat Jesus interessante Dinge gesagt. Er sagt da: Bisher habt ihr um nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, so werdet ihr nehmen, dass eure Freude vollkommen sei. Das habe ich euch in Bildern gesagt. Es kommt die Zeit, dass ich nicht mehr in Bildern mit euch reden werde, sondern euch frei heraus verkündigen von meinem Vater. An jenem Tage werdet ihr bitten in meinem Namen. Und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten will. Denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich liebt und glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Jesus sichert uns hier zu, dass wir in seinem Namen den Vater bitten dürfen und der Vater solche Gebete erhört. Nur aufgrund unserer Liebe zu unserem Herrn Jesus und weil wir an ihn als unseren Heiland glauben. Also wenn ich auch selbst schon keinen Glauben habe, der Berge versetzt, den Herrn Jesus habe ich schon lieb und er ist auch mein Heiland. Ich brauche also den Vater nur im Namen Jesu zu bitten, um Gehör zu finden. Was heißt das nun? Im Namen Jesu. Auch wenn ich mich in diesem Punkt wiederhole und auch Dinge sage, die ich in früheren Predigten auch schon mal gesagt habe. Aber wir verstehen diese Bedeutung der Formulierung am besten, wenn wir uns gedanklich in ein Gerichtsgebäude versetzen und der Urteilsverkündigung zuhören. Der Richter sagt dann so etwas wie: Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Und er bringt damit zum Ausdruck, dass er nun stellvertretend für das Volk, das ja in einer Demokratie eigentlich die Herrschaft ausübt, sein Urteil spricht. Ein Urteil im Namen des Volkes ist also im Sinne des Volkes, das heißt nach der gültigen Rechtsprechung, und anstelle des Volkes, weil nicht jedes Mal das ganze Volk versammelt sein kann, wenn irgendeiner verurteilt wird. Im Sinne des Volkes und anstelle des Volkes. Wenn wir also Gott im Namen Jesu bitten, dann heißt das für unser Gebet, dass wir im Sinne von Jesus bitten, in seinem Sinne und an seiner Statt stellvertretend für ihn. So dürfen wir unsere Gebete an ihn richten. Um im Sinne Jesu zu beten, sollten wir unsere Anliegen prüfen. Dazu können wir uns die Frage stellen: Würde Jesus auch für dieses Anliegen beten? Hier spielt wieder unsere Beziehung eine Rolle. Die hilft uns, das zu entscheiden. Aber das ist ja eigentlich generell unser Anliegen, stets im Sinne Jesu zu handeln. Darum sollen wir ja stets bemüht sein. Wenn nun unser Anliegen im Sinne Jesu ist, dann dürfen wir an seiner Statt, also stellvertretend für ihn, es vor Gott bringen. Das ist ein Schlüssel zur Schatzkammer Gottes, den Jesus uns hier an die Hand gibt. Wir dürfen jetzt als Gesandte Jesu vor Gott hintreten. Das heißt, indem wir im Namen Jesu bitten, sind nicht mehr wir diejenigen, die den Arm Gottes bewegen müssen, sondern Jesus. Wir sind nur noch die Überbringer. Welche Last wird da von uns genommen? Das allein ist schon Erlösung. Wenn wir so Gott um etwas bitten, dann kommt es gar nicht mehr so sehr darauf an, dass ich selbst vollkommen bin. Wir brauchen nicht perfekt vor Gott zu erscheinen. Wir können auf wohlgeformte Worte verzichten. Auch der Ton, der braucht nicht besonders vollmächtig zu klingen. Das alles ist gar nicht notwendig. Sondern wir können ganz einfach und bescheiden Gott die Dinge darlegen, die uns im Augenblick wichtig sind. Kurz, knapp und unspektakulär. Wie das konkret aussehen kann, dafür hat Jesus uns ein Beispiel gegeben. Das möchte ich jetzt nochmal vorlesen. Die Stelle kennt jeder, Matthäus 6, ab Vers 7. Da sagt Jesus: Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden. Denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten: Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dann ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Eigentlich ist diese Stelle so bekannt, dass ich mich gefragt habe, ob ich dazu überhaupt etwas sagen soll. Andererseits finde ich in unseren Gebeten die darin gemachten Aussagen Jesu gar nicht so sehr beherzigt oftmals. Ich weiß nicht, ob wir das so furchtbar gut umsetzen. Und so denke ich, ist es doch gut, auf diese Verse ein bisschen einzugehen. Jesus sagt, wir sollen nicht plappern wie die Heiden. Und damit stellt der Beter, die viele Worte machen, auf eine Ebene mit Heiden. Menschen also, die keinen Glauben haben. Für Jesus gehören viele Worte eher mit Unglauben zusammen. Wer also meint, mit einem Schwall von Worten Gottes Arm besonders bewegen zu können, der offenbart statt Glauben eher seinen Unglauben. Und das ist auch nachvollziehbar. Nur einem Trottel muss man haarklein erklären, was er zu tun hat. Aber zu der Vorstellung, dass wir es mit dem Allwissenden, den allmächtigen Gott zu tun haben, passt das nicht. Wenn ich wirklich Vertrauen habe, dass Gott mein Anliegen gehört hat, dann brauche ich nicht noch in 5 ähnlichen Formulierungen das Gleiche nochmal zu wiederholen. Gott ist kein Trottel. Gott weiß, was wir wollen und was wir brauchen. Also sollten wir einfach Mut zur Kürze haben. Und wenn wir in einer Gebetsgemeinschaft laut beten, dann geht es nicht darum, dass wir dem lieben Bruder nebenan das Evangelium erklären. Selbst wenn er das nötig hätte. Das ist dann nicht unser Ding. Das können wir anderen überlassen. Dafür gibt es auch andere Veranstaltungen. Sondern wenn wir in einer Gebetsgemeinschaft beten, dann sollen wir einfach unsere gemeinsamen Anliegen vor Gott hinbringen. Einer hat sich zum Sprecher für alle gemacht und das legen wir Gott hin. Fertig, das reicht. Jesus betet nun beispielhaft das Gebet, das seitdem als Vater unser von Christen aller Benennungen gebetet wird. Über dieses eine Gebet sind Bücher geschrieben worden, aus denen man sicher viel lernen kann. Für mich ist aber die allernaheliegendste Auslegung dieses Gebets einfach das, dass Jesus damit aufzeigen will, was er zuvor gesagt hat. Er will das belegen, was er vorher gesagt hat, nämlich, dass wir nicht plappern sollen wie die Heiden, kurz und knapp sollen wir unsere Anliegen nennen. Und das zeigt er hier in einem, man könnte sagen, Mustergebet auf. Das Gebet beinhaltet 6 Bitten. Für jede Bitte benötigt Jesus nur einen einzigen Satz, mehr nicht. 3 dieser 6 Bitten geht es noch gar nicht mal um meine eigenen Anliegen oder unsere Anliegen, sondern da geht es einzig und allein darum, dass wir uns mit den Anliegen des Vaters eins machen. Das sind die Bitten: Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Meinen wir das wirklich auch, wenn wir mal das Vaterunser beten? Andernfalls wäre auch unser Beten dann nur ein Plappern wie die Heiden. Es ist bemerkenswert, dass bei diesem an sich schon so kurzen Gebet immer noch die Hälfte des Raumes darauf verwandt wird, dass wir uns mit dem Vater eins machen. Und dies steht vor allen anderen Anliegen. Erst in der 4. Bitte geht es da um eigene Anliegen. Da wendet sich der Blick dann auf uns selbst. In der 4. Bitte geht es um unseren Lebensunterhalt, den Jesus kurz und knapp zusammenfasst unter das Stichwort unser tägliches Brot. In der 5. Bitte behandelt Jesus unsere Schuld, dass wir Vergebung brauchen. Hier erwartet Gott aber auch die Bereitschaft zur Vergebung von unserer Seite und dass wir das ihm erklären, dass wir auch selbst bereit sind zu vergeben. Und schließlich in der 6. Bitte, da geht es um das Anliegen der Bewahrung vor falschen Wegen und vor dem Bösen schlechthin, dass wir an Gott abtreten können. Man kann sagen, dass wir mit der 5. und der 6. Bitte unsere geistliche Besorgnis über unsere Vergangenheit in der 5. und über unsere Zukunft in der 6. Bitte bei Gott ablegen. Das auf Gott werfen. Zuletzt wird mit der Aussage, dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit, der Glaube an die Allmacht Gottes ausgedrückt. Also die Haltung unseres Glaubens bekräftigt. Gerade wo es um die eigenen Anliegen geht, ist die Formulierung, die Jesus verwendet, sehr knapp, sehr kurz. Und deswegen kommt vielleicht die Frage auf, heißt das nun, dass wir uns Gott gegenüber eher ziemlich wortkarg verhalten sollen, damit wir ja nicht zu viel sagen? Sollen wir nur das Allerwichtigste vor Gott bringen? Nein, das heißt das nicht, das lese ich nicht daraus. Wir sollen nur nicht für ein und dasselbe Anliegen 1000 Worte machen. Wir brauchen Gott keinen Tipp zu geben, wie er unsere Wünsche erfüllen sollte. Und wir brauchen ihn auch nicht vor falschen Entscheidungen oder Wegen warnen. Das können wir ihm getrost selbst überlassen. Auch so drückt sich Glaube aus, indem ich diese Dinge Gott überlassen kann. Ansonsten können und sollen wir alles, was uns bewegt, ruhig vor ihn bringen. Gerade im Alltag gibt es oft Situationen, wo wir Entscheidungen zu treffen haben, ohne zu wissen, welches die bessere Alternative ist. Warum nicht Gott in einem kurzen Gebet um Weisheit bitten? Warum nicht genauso kurz und knapp Danke sagen, wenn uns etwas gelungen ist? Oder wenn wir erkennen, dass Gott ein Gebet erhört hat? Unsere Gemeinschaft mit Gott drückt sich zuallererst einmal dadurch aus, dass wir mit ihm reden. Ganz ungezwungen und direkt in allen Situationen. Seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Ein letzter Aspekt darf nicht fehlen, wenn wir über Gebet nachdenken. Es ist die Ehre Gottes. Eigentlich wäre das der erste Aspekt gewesen, denn alles, was wir tun, soll zu seiner Ehre sein. Mit Blick auf das Gebet bedeutet das, dass wir auch hier Gottes Ehre nicht außer Acht lassen dürfen. Wir beten letzten Endes, um Gott zu ehren. Wir mögen dabei vielleicht zuallererst mal an Anbetung denken, und das ist natürlich ein Aspekt des Gebets, den ich heute gar nicht betrachtet habe, aber auch ein ganz besonderer Aspekt. Hierbei geht es überhaupt nicht mehr um unsere eigenen Anliegen, sondern ausschließlich darum, ihn zu verherrlichen. Dabei schauen wir ganz von uns weg, nur noch auf ihn. Weil das so ist, finde ich es immer ein bisschen komisch, wenn wir in einem Anbetungsgottesdienst erwarten, dass Gott etwas an uns tut und an uns handelt. Um uns soll es bei Anbetung gar nicht mehr gehen. Aber ich möchte diesen Aspekt nur auch noch erwähnt haben, aber eigentlich nicht darauf eingehen. Das ist ein eigenes Thema. Bisher habe ich den Schwerpunkt auf Bitte und Fürbitte gelegt und bei diesem Schwerpunkt möchte ich für heute auch bleiben. Aber auch bei unseren ganz normalen Gebetsanliegen und Bittgebeten können wir den Aspekt der Ehre Gottes nicht einfach ausblenden. Bei jeder Fürbitte für jemand, die wir leisten, und bei jeder Bitte für ein eigenes Anliegen sollen wir Gott die Ehre geben, sollen das nicht außer Acht lassen. Schon wenn wir unsere Bitten zu Gott bringen, können wir fragen, was zu seiner Ehre dient. Und wenn Gott ein Gebet erhört hat, dann sollen wir dafür danken, er soll verherrlicht werden. Das ist das letztendliche Ziel des Betens. Gott soll verherrlicht werden von den Menschen, die dahinter, hinter dem, was Gott gemacht hat, Gottes Handeln sehen können, die ihn dahinter erkennen können. Und damit ist natürlich auch klar, dass wir selbst das Danken nicht vergessen dürfen. Und auch selbst das Eintreten von irgendwelchen Dingen, für die wir gebetet haben, als Gottes Handeln verstehen. Viel zu viel Ehre wird Gott heutzutage in der Welt streitig gemacht, weil man Dinge, die Gott geschenkt hat, lieber menschlicher Leistungsfähigkeit zuschreibt. Lasst uns nicht zu diesen Menschen gehören. Und stets um die Ehre Gottes besorgt sein, stets darauf bedacht sein. Ich möchte das Thema für heute abschließen und die vorgetragenen Punkte noch einmal kurz zusammenfassen. Wenn wir vor Gott treten, um ihn zu bitten, dann sollen wir kommen als Hilfebedürftige, im Glauben, im Namen Jesu und um Gott zu ehren. Ich denke, wenn wir so beten, dann ist das sicher zu Gottes Freude und auch zu unserer eigenen. Amen.